Die Presse.
Willkommen zu einer neuen Folge von Was wichtig ist, dem Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist David Freudenthaler. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Eine Woche noch, dann wird in den USA ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt. Kamala Harris gegen Donald Trump lautet das Duell um die Nachfolge von noch Präsident Joe Biden. Dass das Rennen so richtig knapp werden dürfte, haben wir hier eh immer wieder besprochen. In den letzten Tagen vor der Wahl stehen für beide Kandidaten noch einige Auftritte in den umkämpften Swing States an. Dort also, wo die Wahl letztendlich entschieden wird. Ein Auftritt tanzt da ziemlich aus der Reihe, nämlich jener von Donald Trump, der am vergangenen Sonntag im legendären New Yorker Madison Square Garden sein Wahlkampffinale eingeläutet hat. In New York hat Trump eigentlich nichts zu gewinnen. Vor 4 Jahren hat er dort gegen Joe Biden gerade mal 37,7% der Stimmen bekommen. Aber ganz ehrlich, wer würde nicht gerne mal im Madison Square Garden, der wohl berühmtesten Veranstaltungshalle der Welt, auftreten? Was dort abgeliefert wurde, war, sagen wir mal, recht laut und schrill. Hauptsache politisch unkorrekt war wohl da die Devise für alle, die für Trump auf der Bühne gestanden sind. Hören wir uns ein paar kleine Ausschnitte davon an. Für Aufregung hat er erst einmal ein Comedian gesorgt, der sich über Hispanics in Puerto Rico lustig gemacht hat.
I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah, I think it's called Puerto Rico.
Der Fernsehmoderator Tucker Carlson, einer von Trumps Best Buddies, schimpft über Kamala Harris.
As the first Samoan Malaysian low IQ former California prosecutor ever to be elected president, it was just a groundswell of popular support. And anyone who thinks otherwise is just a freak or a criminal.
Dann hat er auch der ehemalige mit Testosteron vollgepumpte Ex-Wrestler Hulk Hogan gesprochen, der standesgemäß auch sein Tanktop vor der Brust zerrissen hat.
And today, this is Donald Trump's house, brother. You know something, Trump maniacs? I don't see no stinking Nazis in here.
Und dann kam da natürlich noch Trump himself auf die Bühne und setzte einmal mehr zu einem brachialen Rundumschlag gegen seine Konkurrentin Kamala Harris an.
Kamala's gross incompetence disqualifies her from being president of the United States of America. She is grossly incompetent. She's unfit for office. Everyone knows it. No one respects her. No one trusts her. No one takes her seriously. Everyone knows she is a very low IQ individual.
In dieser Manier ist er stundenlang dahingegangen im Madison Square Garden. Ein bisschen scheint es, als hätten die alle zusammen etwas zu wenig Umarmungen bekommen in ihrer Kindheit. Und das müssen sie jetzt gemeinsam auf großer Bühne kompensieren. Einer durfte da natürlich nicht fehlen. Bühne frei für
the greatest capitalist in the history of the United States of America, Elon Musk.
America's just not just going to be great. America is going to reach heights that it has never seen before. The future is going to be amazing.
Was kommt da auf die USA zu? Sollte Trump in einer Woche zum 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt werden? Und was hat es mit der Bromance zwischen Trump und Musk auf sich? Dazu bin ich jetzt mit unserer Korrespondentin Elisabeth Postel in New York verbunden. Hi Elisabeth.
Hallo David.
Elisabeth, Elon Musk und Donald Trump wirken ja gerade wie ziemlich beste, ja sehr einflussreiche Freunde, die gemeinsam irgendwie die Geschichte der USA umschreiben wollen. Sie selbst bezeichnen sich als unendlich genial, zumindest Trump behauptet das immer wieder von sich selbst. Andere würden wohl sagen, irgendwie beunruhigend erratisch und verhaltensoriginell. In der Harris-Kampagne nennt man das einfach weird, also irgendwie schräg. Sag mal, wer von den beiden ist denn da eigentlich verrückter?
Das ist eine Frage, die ich so jetzt nicht beantworten kann, aber was ich sagen kann, ist, dass die Situation, in der wir uns gerade befinden, also eine Woche vor der Wahl und der reichste Mann der Welt ist irgendwie der Chefwahlkämpfer eines Kandidaten. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und das hat es in dieser Stärke, glaube ich, noch nie in der US-Geschichte gegeben. Reiche Menschen, sehr reiche Menschen haben immer ein Interesse daran, wer in mächtigen Positionen in der Politik landet. Also so ungewöhnlich ist das nicht. Ich glaube nur, dass die Figur Elon Musk und seine Verbindung zu Trump da ein bisschen anders sind als das, was wir gewohnt sind. Und vielleicht da ein paar Schritte zurückmachend. Die beiden haben sich eigentlich nie gut verstanden. Und das macht die ganze Situation umso skurriler. Also beispielsweise als Trump als Präsident im Weißen Haus war, hat Musk einen Beraterstab von Unternehmen verlassen, weil er gesagt hat, er will mit diesem Typen eigentlich nicht zusammenarbeiten und hat dann auch in den Jahren, die dann danach gekommen sind, so Sachen gesagt wie, Trump sollte einfach den roten Hut irgendwie aufhängen und die Sache bleiben lassen. Während Trump ganz, ganz offen seine irgendwie Abneigung gegen Musk und sein betriebliches Modell auch in der Öffentlichkeit irgendwie mitgeteilt hat. Also wir wissen, Musk baut E-Autos, Musk hat mit SpaceX ein Weltraumunternehmen, ein Weltraumfahrtunternehmen und Trump hat sich darüber immer wieder lustig gemacht, hat so Sachen gesagt wie so, das sind Raketen, die ins Nirgendwo fliegen, hat über die Autos gesagt, die irgendwie explodieren und irgendwie kriegt Musk nichts auf die Reihe. Und jetzt sind die beiden da gemeinsam auf der Bühne überall. Also das ist wirklich in den letzten Wochen sehr intensiv geworden. Und ich habe das in einem Text für die Presse so beschrieben, wie Musk wirkt fast ein bisschen wie der Vizepräsidentschaftskandidat von Donald Trump. Also ein sehr prominenter Typ. Und wir müssen unbedingt darüber reden, wie es so weit gekommen ist.
Du, lass uns darüber sprechen. Du hast es eh gesagt. Du würdest sagen, er wirkt fast so ein bisschen wie sein Wahlkampfmaskottchen, wenn er da im Hintergrund auf der Bühne herumspringt. Ja, ein bisschen weird fällt mir da wieder ein. Du hast es eh gesagt, das ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich, dass sich einflussreiche Menschen auch politisch da ins Zeug legen. Jetzt würde ich dich gerne fragen, Musk erwartet sich ja da durch sicher steuerliche und auch regulatorische Erleichterungen jetzt im Falle einer Trump-Präsidentschaft. Jetzt würde mich interessieren, hat das Engagement von Musk vielleicht nicht viel mehr pragmatische Gründe im Sinne eben seiner Unternehmen? Oder glaubst du doch, dass auch diese ideologische Verbundenheit zwischen den beiden so groß ist? Was ist da jetzt der Hauptpunkt, der die beiden verbindet?
Das sind genau die beiden Sachen, die man sich da ganz genau anschauen muss. Ich wäre vorsichtig, die Ideologie ganz auszublenden, weil ich glaube, das ist ein ganz großer Grund, warum Musk sich jetzt in dieser Position wiederfindet und wie es also irgendwie sich selbst dort auch hingebracht hat. Ich glaube, die Covid-Pandemie hat eine riesige Rolle gespielt. Ich vergleiche Musk manchmal ganz gern mit so einem Typen, der sehr gern beliebt in der Schule wäre, aber das irgendwie nicht ganz hinkriegt, obwohl er irgendwie viel Geld hat und irgendwie allen Süßigkeiten kaufen könnte. Also so vom Typ her. Und seine Auftritte bei diesen politischen Rallies von Trump sind doch irgendwie so. Also dieses Wochenende war ja Madison Square Garden. Da hat sich Musk tatsächlich auf die Bühne gestellt und hat einfach Sprechchöre begonnen. Also der war so richtig fasziniert davon, was er mit dieser Masse an Menschen machen konnte. Und das ist manchmal einfach, wie du sagst, ein bisschen schräg. Zu dieser ideologischen Entwicklung. Musk hat immer schon einen sehr aktiven Twitter-Account gehabt. Und als die Pandemie begann, hat er bemerkt, dass gewisse Tweets, die sich kritisch über die öffentliche Erzählung zur Pandemie geäußert haben, irgendwie verschwunden sind. Also das hatte damals Gründe, wie wir wollen Leute irgendwie sicher wissen, wir wollen, dass Leute zu Hause bleiben, wir wollen, dass Leute impfen gehen, also sozusagen von der Twitter-Richtung aus. Und er hat gesagt, das ist eine Unterdrückung der Meinungsfreiheit, das geht so nicht. Und das war so der erste Schritt irgendwie in diese Trump-Welt, von der er sich ja davor ganz frei gehalten hat. Also das war davor auf jeden Fall was Musk so nicht gesagt hätte, wäre es dann nicht plötzlich auch um sein eigenes Geschäftsmodell gegangen. Also da war ja da auch der Grund, dass er in Kalifornien seine Werke zusperren musste aufgrund der Covid-Regulierungen und er hat gesagt, das will er nicht tun. Also das war so der erste Stein und das hat dann dazu geführt, dass es irgendwie immer verschwörungstheoretischer wurde, hat dann auch dazu geführt, dass, und du erinnerst dich, Musk dann irgendwann tatsächlich Twitter gekauft hat und jetzt eine der wichtigsten Social-Media-Plattformen kontrolliert. Und Die andere Seite, und das sagt Musk auch ganz offen, ist tatsächlich, er erhofft sich durch seine Zusammenarbeit mit Trump und durch diese enormen Finanzmittel, die er gerade in die Kampagne pumpt, großen, großen Einfluss. Und er hofft sich irgendwie zwar nicht Minister zu werden, weil das würde bedeuten, dass er bei seinen eigenen Unternehmen aussteigen müsste, aber auf jeden Fall eine Figur sein zu können, die Dinge umsetzen kann, die für seine eigenen Unternehmen gut wären. Und das ist natürlich, also zwar nicht neu, aber mit der Masse an Geld, wie gesagt, wir sprechen hier vom reichsten Menschen der Erde, das ist schon was sehr, sehr Ungewöhnliches.
Und auch, weil du vorhin angesprochen hast, dass er irgendwie entdeckt hat, jetzt einmal mehr im Madison Square Garden, wie das so ist, wenn die Masse auf einmal voll mit ihm mitgeht. Irgendwie hat es was auch ein bisschen Dystopisches oder kann was Dystopisches haben, wenn der reichste Mensch der Welt, der sowieso sehr viel Einfluss hat, da eine zusätzliche Macht irgendwie fühlt.
Aber das ist ein interessanter Punkt, oder? Weil, wie wir beide ja vorher gesagt haben, das ist ja nichts Neues. Also einflussreiche Menschen mit viel Geld, die suchen das ja. Nur in den USA ist es sehr ungewöhnlich, dass das so offen geschieht. Also das kennt man eher aus Ländern mit einer hohen Korruptionsrate, dass Leute, die tatsächlich viel, für die viel auf dem Spiel steht, weil sie eben Unternehmer sind oder eben sehr, 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 sehr wohlhabend sind, da irgendwie tatsächlich persönlich in die Politik gehen. Also da jemanden vorn stehen zu haben, der eigentlich nichts mit Politik am Hut gehabt hat und der dann so ganz offen sagt, so ja, mir geht es ja auch um meine eigenen Geschäftsinteressen. Also das ist schon ein Bild, das irgendwie ein bisschen verstörend ist, aber gleichzeitig, vielleicht sehen wir das auch gerade zum ersten Mal so richtig offen, wie diese Mechanismen auch ablaufen. Und es ist halt spannend, dass das bei der Trump-Kampagne passiert, oder? Also bei dieser Kampagne, die halt so sagt, so wir sind gegen das System und so weiter, dass sich dort dann jemand hinstellt und sagt, so eigentlich geht es hier um meine eigenen Interessen.
Also der Inbegriff von System kann man sagen, aber das gilt ja, das trifft ja auch auf Trump himself zu. Jetzt hat Musk ja schon angekündigt auch, dass er gern ein Drittel des US-Haushalts einkürzen würde. Also dass der Staat da viel zu spendabel sei und Steuern Ende nie einnimmt und natürlich gerade aus seiner Sicht von den Unternehmern, denen viel zu viel Geld wegnehmen würde. Jetzt hast du ja gesagt, Minister könnte er jetzt als Chef seiner Unternehmungen nicht werden, aber wahrscheinlich steht schon im Raum, dass er wieder einer der wirtschaftlichen Berater Trumps sein könnte. Weiß man da schon mehr, welche Rolle da ein Elon Musk konkret in einem, sagen wir, neuen Kabinett Trump einnehmen könnte?
Die nennen diese Rolle Chefberater für Effizienz in der Regierung bzw. im Staat. Und das sind genau solche Dinge, wie du das gerade angesprochen hast. Also so Sachen wie enorme Steuererleichterungen, dann auch so Sachen wie Verkleinerung des Defizits. Also Musk hat so eine Reihe an Ideen, wie man diesen Staat anders gestalten könnte, wie man die Vereinigten Staaten anders gestalten könnte. Und ich finde das so interessant, oder? Ich meine, du kennst die Geschichte von Musks Unternehmen. Das waren nicht immer Erfolge. Also jetzt auch mit dieser Übernahme von Twitter. Diese Plattform ist eigentlich nicht mehr so relevant, wie sie es vor 2 Jahren noch war. Also es hat einen Massenexodus gegeben, nicht nur an Mitarbeitern, sondern auch an Benutzern. Also so, wie soll ich sagen? Ich glaube, es gibt einen Grund, warum sich Trump immer ein bisschen über Musk lustig gemacht hat. Und so brillant oder so verschoben Musk wirken mag, es ist irgendwie ein bisschen gruselig, sich vorzustellen, dass er sich da gerade diesen Einfluss ein bisschen erkauft und sozusagen voll mit seinen eigenen Ideen dann in ein System reingeht, das er so ähnlich wie bei Twitter eigentlich nicht kennt, von dem er eigentlich keine Ahnung hat. Und gleichzeitig, wie soll ich sagen, sage ich das auch immer so ein bisschen dazu, man weiß dann am Ende des Tages nie, was Trump dann wirklich machen wird. Also der hat auch so ein bisschen eine Historie von, okay, man mal was sagen, aber dann irgendwie das nicht durchführen. Ich könnte mir schon auch vorstellen, dass das vielleicht für ihn jetzt gerade einfach toll ist, dass er da so ein personifiziertes Spendenvehikel hat mit Musk. Mhm. Aber dann, wenn es dann hart auf hart kommt, vielleicht dann gar nicht diese Positionen irgendwie da sind, die sich da als Musk erhofft. Also ich sage das nur dazu, weil, wie gesagt, wir kennen Trump jetzt auch schon ein paar Jahre und so richtig hart auf hart kommt es dann oft auch nicht.
Und ja, er ist langfristig nicht immer ganz konsistent. Aber weil du sagst, das personifizierte Spendenvehikel Musk, gutes Stichwort, Musk verschenkt ja momentan jeden Tag 1 Million US-Dollar an Wählerinnen und Wähler in Pennsylvania, die eine Petition für Waffenbesitz unterschreiben, wenn ich das so ein bisschen runterbrechen darf. Dafür ist er jetzt auch kürzlich verklagt worden und das wird sich auch juristisch alles genau angeschaut. Aber natürlich versucht er da viele mögliche oder potenzielle Wähler für Trump zu aktivieren. Das ist doch irgendwie problematisch, denke ich mir, aus einem europäischen Demokratieverständnis, dass man da Wählerstimmen de facto mit viel Geld einkauft, oder? Oder wie nimmt man das in den USA wahr?
Also wir sind jetzt in der Hochphase des Wahlkampfs. Wir sind jetzt auf den wirklich allerletzten Metern. Und ich glaube, vieles von dem, was Musk in den vergangenen Wochen gemacht hat und auch wie präsent er war, sind überraschende Sachen und sind insofern einfach auch irgendwie gerade, man schaut hin und man denkt sich so, wow, damit hat irgendwie gerade keiner gerechnet. Und ich glaube, diese Sache in Pennsylvania gehört ein bisschen dazu. Also es ist wirklich unerhört irgendwie, dass man mit dieser Karotte von 1 Million US-Dollar am Tag der Wähler an Bord holen will. Also wie gesagt, diese Petition, die unterschreibt man, die einzige Voraussetzung ist sozusagen, dass man registrierter Wählerin oder ein registrierter Wähler ist. Und dann unterschreibt man das und dann ist man in diesem Wettbewerb halt dabei und dann wird ausgelost sozusagen. Mhm. Die Kritik hier von den Behörden ist unter anderem, dass das eben nur in Pennsylvania passiert, also dass das für andere Bundesstaaten gar nicht in Frage kommt. Aber ich glaube halt, was da ein bisschen darüber steht, ist generell diese Sache, wie Wahlkämpfe finanziert werden, auch in den USA, oder? Also so Sachen wie viel Geld eine Einzelperson wohin stecken kann und wie das alles reguliert wird. Das ist in den vergangenen Jahren wieder sehr stark in die Richtung gegangen von, wer sehr reich ist, kann sehr viel Geld im US-Wahlkampf lassen und kommt damit durch. Das war eigentlich seit den 70er Jahren ein bisschen tabu. Also damals hat man versucht, das so zu regulieren, dass so ganz große Spender eigentlich nicht mehr in die Nähe kommen können von politischen Kampagnen. Das hat der Supreme Court dann 2010 wieder aufgeweicht. Und jetzt gibt es eben diese Vehikel, wo man sagt, so solange eine unabhängige Spendenorganisation ist, kann da sehr viel Geld reinfließen. Selbst wenn diese unabhängige, unter Anführungszeichen, Spendenorganisation dann eigentlich mit einer Kampagne d'accord geht. Also selbst wenn dann eben jemand wie Musk, der so eine Spendenorganisation anführt, mit Trump auf der Bühne steht. Also das ist dann legitim. Und ich finde das auch super spannend, weil Musk weiß schon, dass er sich da irgendwie in schwieriges, legales Terrain begibt und hat auch schon so Sachen gesagt wie, naja, so sollten die Demokraten das Weiße Haus gewinnen, dann hat er ein richtiges Problem. Also der setzt da gerade wirklich alles auf eine Karte. Es ist ein riesen Gamble, es ist ein riesiges Pokerspiel, das da gerade stattfindet und könnte natürlich auch für ihn wirklich ins Auge gehen. Also es könnte dann richtig in einer strafrechtlichen Verfolgung für Musk auch enden. Also das ist einerseits so diese politische Seite, dann natürlich auch die wirtschaftliche Seite. Ich glaube, dass er auch denkt, wenn Kamala Harris ins Weiße Haus kommen sollte, dass es für seine Unternehmen dann schlechter aussieht. Also da kommen ganz, ganz viele Sachen zusammen und er probiert das jetzt einfach. Also es ist auch interessant zu sehen, wie er dann reagieren wird oder würde, sollten die Demokraten gewinnen.
Mhm. Auch das, muss man sagen, verbindet ihn ja mit Trump, gegen den ja auch mehrere Prozesse laufen. Für den ist es wahrscheinlich noch entscheidender, ob er dann im Weißen Haus sitzt oder eine Kamala Harris, auch was, wie es persönlich mit ihm weitergeht. Du, jetzt haben wir eh viel über Musk gesprochen. Noch ganz kurz allgemein über den Zustand der Republikaner. Jetzt haben wir eingangs einige Aussagen von dieser Wahlkampfparty im Madison Square Garden gehört. Ich persönlich denke mir ja, jeder soll irgendwie seine politische Weltanschauung haben und es ist ja wichtig, dass es da unterschiedliche Positionen gibt in einer Demokratie. Aber was schon auffällig ist, im Trump-Lager werden immer wieder ziemlich absurde Verschwörungstheorien in die Welt gesetzt. Da überbieten sich die Redner mit offen rassistischen und teils menschenfeindlichen Parolen und ich denke mir, bei aller Meinungsverschiedenheit sollte das eigentlich ja nicht wahnsinnig viel in der Politik verloren haben. Die Frage jetzt an dich, schadet das Donald Trump überhaupt oder nutzt ihm diese doch teils hasserfüllte Rhetorik sogar?
Das ist jetzt Heikle Prämisse. Also ich arbeite gerade an einem Artikel über die verschiedenen Wählergruppen in den USA und habe jetzt rund um diesen Auftritt im Madison Square Garden auch viel mit People of Color gesprochen, also mit schwarzen US-Amerikanern und mit Menschen mit Latino-Wurzeln. Und was die immer wieder sagen ist, oder was meine Gesprächspartner da so gesagt haben im Zusammenhang mit dieser Rallye im Madison Square Garden, ist so, leben wir überhaupt noch auf demselben Planeten? Also es sind wirklich ganz unterschiedliche Realitäten, die da beschrieben werden. Und was Trump wirklich geschafft hat, ist eine Anhängerschaft aufzubauen, für die einfach alles, was er gesagt hat, stimmt und auch verständlich ist. Also ich glaube, man muss dazu sagen, dass wir schauen da einfach drauf, man hört diese Dinge und man denkt, das ist so Wahnsinn, das kann man sagen und das ist okay. Viele von diesen Anhängern haben Trump schon ganz, ganz lange verfolgt und für die ist das irgendwie so wie so Code. Also diese Wörter und diese Theorien, die da gesagt werden, die haben in diesem Universum, machen die alle total viel Sinn. Und das hat sich halt über die letzten Jahre irgendwie so aufgebaut. Es ist eine richtige, es ist nicht nur ein Personenkult, es ist auch so eine echt eigene Weltanschauung, die einfach auch nicht nur, also problematisch ist das eine in gewissen Dingen, aber halt auch einfach ein bisschen verschoben ist und sehr wenig damit zu tun hat, wie die Realitäten tatsächlich aussehen. Und wie soll ich sagen? Also ich bin persönlich gespannt, ob sich die Trump-Kampagne mit dieser Rallye im Madison Square Garden nicht sogar selber in den Fuß geschossen hat. Also dieser Sage über eine Insel aus Müll, die Puerto Rico sei. Also puerto-ricanische Wähler sind gerade ganz, ganz, ganz heiß umkämpft. Also die könnten so eine der Gruppen sein, die die Wahl entscheiden. Und dass so ein Sage da fällt und eben irgendwie wirklich, wirklich weit dann auch ausgespielt wird. Also da bin ich gespannt, ob das vielleicht nicht sozusagen so ein bisschen so ein Fehlschuss war. Aber ja, wie du sagst, also es ist schon faszinierend, wie weit weg von der Realität eben viele von diesen Sachen sind. Und ich glaube, vielleicht auch nochmal, um so einen Schritt zurückzumachen, der 6. Jänner 2021 war ein Tag, an dem sich die Republikanische Partei auch dafür entschieden hat, Donald Trump weiterhin zu unterstützen. Also da gab es ja dieses Impeachment-Verfahren, so ein Amtsenthebungsverfahren, und die Republikaner haben am Ende des Tages gesagt, sie bleiben Trump treu, sie bleiben dieser politischen Bewegung treu. Und die Folgen dieser Entscheidung, die sehen wir heute.
Du, lass uns noch ganz kurz einen Blick jetzt auf die Umfragen werfen. Da haben wir die vergangenen Wochen immer wieder analysiert, dass es einfach schwer vorherzusagen ist, gerade in den Swing States, wie es da ausgehen wird. Hat sich da jetzt in der letzten Woche noch irgendwas gravierender verschoben?
Ich finde es total entzückend, dass du fragst. Leider hab ich auch diesmal keine Antwort für dich, außer es ist wahnsinnig knapp und diese kleinen Umschwünge, die es da in den letzten Tagen gegeben hat und über die wir vergangene Woche auch im Podcast gesprochen haben, das kommt immer auf das Sample an. Also da geht es immer dann um ein paar wenige Leute, die das dann eben, oh, das ist dann plötzlich pro Trump oder pro Harris. Also das hat in Wirklichkeit keine Auswirkungen. Also wir werden das wirklich erst vielleicht nicht einmal am 5. November wissen. Also bei der vergangenen Präsidentschaftswahl hat es ja, glaube ich, 2 Tage gedauert, bis dann Biden irgendwie als Wahlsieger feststand, weil oft werden zuerst ländliche Regionen ausgezählt, weil es dort weniger Stimmen gibt. Die stimmen dann eher für Trump, dann sehen gewisse Bundesstaaten aus, als ob die eher bei Trump landen würden. Und dann kommen die großen Städte und dann kommen viele demokratische Stimmen. Also so, nur so als Vorsicht, wie soll ich sagen, als Warnung oder als kleiner Tipp. Also das muss man alles mit sehr viel Abstand sehen. Und die Umfragen, wie gesagt, also ich glaube, selbst bei den Kampagnen weiß gerade niemand, wie es ausgehen wird. Und ja, ich bin total gespannt.
Aber du, das wollte ich dich gerade fragen. Glaubst du, dass wir nächste Woche, also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, also bei uns in der Nacht findet ja dieser große Showdown statt, glaubst du, werden wir am Mittwoch, wenn dann die meisten Leute bei uns in der Früh aufstehen, werden wir da schon wissen, wer neuer Präsident wird, oder wird es wirklich so knapp, dass dann noch die kommenden Tage das wirklich weiter ausgezählt und es um jede einzelne Stimme gehen wird?
Also 2016 wusste man es direkt danach, als Clinton verloren hat, also Hillary Rodham Clinton gegen Donald Trump damals. Es war dann relativ schnell klar. Bei Biden gegen Trump 2020 hat das eben gedauert. Also ich wage da jetzt keine Prognose abzugeben. Mein Bauchgefühl, und das ist wirklich nur ein Gefühl, ist schon, dass wir es eher schneller als später wissen werden. Ich kann das an nicht konkretem festmachen, aber ich glaube, weil die Umfragen so knapp waren, ich glaube, dass da irgendwas noch, also nichts passieren wird, aber ich glaube, dass vielleicht das Ergebnis eindeutiger sein wird, als wir das im Moment glauben. Und ja, ich meine, heute Abend, wir nehmen das ja am Dienstag auf, wird Kamala Harris ihre große Schlussbotschaft noch ausbreiten, genau an dem Ort, an dem Trump damals seine Rede am 6. Jänner 2021 gehalten hat. Das wird auch nochmal so ein Moment werden, der irgendwie, glaube ich, an die Wichtigkeit dieser Wahl erinnert. Total viele Leute haben schon gewählt. Also in den USA kann man in vielen Bundesstaaten schon ab Mitte September wählen gehen. Also ich glaube, ein Viertel aller Wahlberechtigten hat schon die Stimme abgegeben. Also es gibt ein großes Interesse an dieser Wahl, aber wie sie ausgehen wird und wann wir das Ergebnis haben werden, das steht in den Sternen.
Okay, ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Du wirst für uns auf und ab berichten, die nächsten Tage noch, die Tage nach der Wahl. Liebe Elisabeth, danke dir für deine Einschätzungen.
Liebe Grüße nach Wien.
Von uns war's das für heute. Alle Analysen rund um die US-Wahl lesen Sie wie immer in der gedruckten Presse und natürlich auch online unter diepresse.com. Die Wahlnacht können Sie da natürlich auch im Live-Ticker verfolgen. Und auch hier im Podcast wird es nächste Woche natürlich die eine oder andere Analyse geben, auch mit der eben gehörten Elisabeth Postel. Und zum Schluss noch eine kleine Anekdote. Können Sie sich noch an Donald Trumps Wahlkampfgag vor ein paar Wochen in einem McDonald's erinnern? Auf X hat er am Wochenende ein Foto geteilt von sich mit einem Eis in der Hand und aus dem McDrive-Fenster winkend. Dazu hat er geschrieben: "When I'm president, the McDonald's ice cream machines will work great again." Humor hat er ja irgendwie. Jetzt ist aber Schluss hier. Ich, David Freudenthaler, sage danke fürs Zuhören. Auf bald und machen Sie es gut.